Einen guten Abend, 22.13 Uhr haben wir es, Donnerstagabend. Sie sind es, wir sind es auch. Hier sind die Gäste dieser Sendung und das ist unser Thema. Die Hälfte aller Europäer könnte sich in 2 Monaten anstecken, das sagt die WHO. Omikron wird fast jeden finden, heißt es heute aus den USA. Geimpfte müssen weniger Angst haben natürlich, aber auch sie können sich infizieren. Die Virusvariante breitet sich schnellstmöglich aus, auch in Ländern mit hoher Impfquote. Was heißt das alles für Deutschland? Ist Omikron unaufhaltsam oder kann man etwas mehr Infektionen sogar zulassen, weil weniger Menschen schwer erkranken? Welle oder Wende, ändert Omikron die Corona-Politik? Das fragen wir uns und diese Gäste.
Manuela Schwesig, die SPD-Ministerpräsidentin, sagt: Wir hoffen das Beste und bereiten uns auf das Schlimmste vor. Ranga Yogeshwar, der Wissenschaftsjournalist, weiß: Wären alle geboostert, würden wir nicht über Omikron reden. Melanie Brinkmann, die Virologin, kritisiert: Bei den Zahlen waren wir zuletzt im Blindflug. Klaus Holleczek, der bayerische Gesundheitsminister, fordert eine allgemeine Impfpflicht. Und Eva Quadbeck, die Journalistin, sagt dagegen: Die allgemeine Impfpflicht wird nicht kommen. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner.
Und die begrüßte Gäste dieser Sendung ausgesprochen herzlich. Omikron, liebe Zuschauer, breitet sich rasant in Europa aus. In manchen Ländern, vielen Ländern um uns herum, sogar 6-stellig. Und jedes Land scheint anders damit umzugehen.
In Spanien will die Regierung trotz hoher Inzidenzen Infektionen bald nicht mehr nachverfolgen und Corona dann wie eine Grippe behandeln. Auch in London breitet sich Omikron rasend aus. Doch die britische Regierung arbeitet bereits an einer Leben-mit-Covid-Strategie, dem Ende aller Corona-Maßnahmen. Eine Wette auf die Herdenimmunität. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nennt das eine
unethische Wette. Ich würde eine solche Strategie wie in England, die auf eine Durchseuchung hinausläuft, ohne dass man es so nennen will, also eine solche Strategie würde ich uns niemals empfehlen.
Doch auch hierzulande melden sich plötzlich entwarnende Stimmen. Christian Drosten sagte jetzt zur Lockerung der Quarantäne:
Wir reißen das Tor ja nicht komplett auf. Aber wir müssen an einigen Stellen diese Tür jetzt ein bisschen weiter öffnen für das Virus und können und dürfen das auch, weil diese Erkrankung in einer geimpften Bevölkerung doch nicht mehr die Krankheitsschwere hat.
Und auch aus Bayern ungewohnte Töne.
Omikron ist nicht Delta, ist eine andere Herausforderung. Deswegen bleibt Bayern weiter im Team Vorsicht, aber auch im Team Augenmaß. Vorsicht ja, aber keine Hysterie und auch keine Panik.
Und da begrüßen wir doch gleich sehr herzlich Klaus Holleczek, den bayerischen Staatsminister für Gesundheit und Pflege, heißt das ganz korrekt. Keine Hysterie, keine Panik, Corona ist nicht das Ende der Welt und das vom selbsternannten Mannschaftskapitän des Teams Vorsicht. Herr Holleczek, erklären Sie uns diese Wende?
Na, ich denke, Vorsicht und Augenmaß schließen sich nicht aus. Ich glaube, wir haben bei Omikron andere Voraussetzungen. Wir wissen eine hohe Infektionsdynamik, aber die Krankheitsschwere ist wesentlich niedriger. Und da müssen wir jetzt die richtige Balance finden. Vorsichtig bleiben, aber genau hinschauen, welche Maßnahmen sind notwendig und richtig. Und natürlich auch immer die Verhältnismäßigkeit abwägen zu dem, was wir tun.
Sie scheren jetzt ausgerechnet wieder bei einem MPK-Beschluss aus, also einem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz in Bezug auf die Restaurants und Gaststätten. Empfinden Sie Kneipen, Restaurants als so eine Art Grundversorgung, die es in Bayern einfach braucht? Oder haben Sie Spaß daran, jetzt wieder an der Nachhaltigkeit dieser MPK-Beschlüsse zu drehen?
Na, weder noch. Ich denke, wir haben sehr frühzeitig konsequente Maßnahmen ergriffen. Seit dem 23. November sind Bars, Diskotheken, Schankwirtschaften zu. Wir haben eine Sperrstunde, wir hatten eine Hotspot-Strategie. Und ich glaube, deswegen können wir jetzt genau hinschauen, wann 2G plus notwendig ist für Gastronomie und Beherbergung. Das tun wir. Ich schließe auch nicht aus, dass das kommt. Aber wir nehmen uns jetzt mal die Zeit, das auszubalancieren und abzuwägen. Und dann werden wir die richtigen Entscheidungen treffen.
Gut, aber Sie konterkarieren einen gemeinsamen Beschluss und so richtig als Opposition, CDU, CSU, noch für die Wiederbelebung dieser epidemischen Notlage kann man sich ja dann auch nicht mehr so richtig aussprechen. Frage an die Journalistin in der Runde, Eva Quadbeck, stellvertretende Chefredakteurin vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Sie leiten hier das Hauptstadtbüro. Frage dennoch zu den Bayern. Wie erklären Sie sich diese lustige Wende?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Stück Oppositionspolitik, vor allen Dingen, wenn man sieht, dass Herr Söder ja vor einem halben Jahr noch an der Seite von Frau Merkel möglichst harte Beschlüsse immer versucht hat durchzufechten. Und ich finde das von den Bayern auch tatsächlich das völlig falsche Signal, weil von der Ministerpräsidentenkonferenz ist ja das Signal ausgegangen, dass man gesagt hat, Leute, lasst uns euch boostern. Und diejenigen, die geboostert sind, die können eben mit 2G plus in Gaststätten gehen und die haben ja dann auch im Fall der Fälle eine kürzere Quarantänezeit als andere. Also das war eigentlich sinnvoll, dass man gesagt hat, wenn Omikron jetzt kommt und wir müssen irgendwie damit umgehen und wollen nicht in einen weiteren Lockdown, dann tun wir etwas, womit wir das Signal auch an die Leute setzen können. Also auf der einen Seite eine neue Einschränkung bringen. Es machte tatsächlich Sinn für diejenigen, die nicht geboostert sind, aber gleichzeitig einen Anreiz setzen, dass sich möglichst viele Leute boostern können. Und diesen Anreiz gibt es in Bayern nun nicht mehr.
Haben Sie, Frau Quadbeck, wir stehen jetzt eben entweder vor dieser Omikron-Wand oder es kommt Licht am Ende des Tunnels. Wieder aus der Sicht des Bürgers, der das ja nachvollziehen soll und vor allen Dingen will, suchen wir es uns am Ende selbst? Oder ist es klar für Sie, dass wir jetzt vor einer gefährlichen Situation stehen oder vor einer Art Entwarnung stehen?
Ja, also wenn man so weitermacht, dass man Beschlüsse fasst und es wie immer oder wie so häufig nicht schafft, sie umzusetzen, dann wird das Virus für uns diese Entscheidung treffen und nicht wir treffen die Entscheidung. Also was klar ist, dass wenn man das jetzt an den Zahlen sieht, wir laufen gerade in eine richtig große Welle rein und die einzige Erkenntnis, die man aus anderen Ländern hat, ist, dass eben geboostert, wirklich zweifach geimpft mit dem Booster obendrauf hilft, diese Welle abzuschwächen. Und da wir ja noch nicht ganz so weit sind wie die anderen, wäre es ja mal schlau, ausnahmsweise von den Erfahrungen anderer zu lernen.
Mhm. Herr Holitschek wird sich auch noch anhören, auf jeden Fall, was die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern dazu zu sagen hat. Frau Schwesig ist uns aus Schwerin zugeschaltet. Einen schönen guten Abend zu Ihnen. Frau Schwesig, Sie haben schon versucht zu formulieren, wie klug Sie diese Entscheidung aus Bayern finden.
Guten Abend, Frau Illner. Bayern muss das jetzt selber für sich entscheiden, aber es ist ja so, wie schon gesagt, wir haben uns zur gemeinsamen Ministerpräsidentenkonferenz getroffen und gesagt, wir wollen gemeinsame Beschlüsse fassen und unter anderem 2G plus, was wir in Mecklenburg-Vorpommern auch schon vor dieser MPK hatten, um eben frühzeitig einzugreifen, weil unser Infektionsgeschehen auch sehr hoch war. Und ich staune, dass Bayern das macht, denn vor kurzem wurden dort ja auch Patienten ausgeflogen und mich haben ehrlich gesagt diese Bilder sehr berührt, denn dass die Stationen vor Ort nicht mehr reichen, das ist ja schon ein schweres Zeichen und man versucht sowas zu verhindern, auch wenn es dafür keine Garantie gibt. Und wir haben jetzt eigentlich 2G plus in ganz Deutschland und ich habe ja selber die Erfahrung gemacht, dass wenn nicht überall die gleichen Maßnahmen sind, dann weichen die Menschen aus. Natürlich sind Leute aus Mecklenburg-Vorpommern in die Diskothek nach Schleswig-Holstein gefahren, weil sie hier geschlossen war. Ich kann das auch mit Blick auf junge Jahre selber irgendwie auch menschlich nachvollziehen, aber für die Lage ist es nicht gut. Und wir haben jetzt in allen Bundesländern doch ein sehr starkes Infektionsgeschehen, dass es gut wäre, wenn wir auch überall die Regeln durchziehen.
Quarantäne wird gekürzt, für Geboosterte sogar ganz ausgesetzt. Wenigstens ist das morgen im Bundesrat und wird mit ziemlicher Sicherheit so entschieden und dann vielleicht ab Samstag gelten. Steigende Inzidenzen versuchen wir eben auch mit 2G plus in den Griff zu bekommen. Ist das eine Art Kapitulation vor Omikron in Ihren Augen, Frau Schwesig, oder ist es ein guter Plan?
Das ist überhaupt keine Kapitulation, sondern es ist ja dieser Weg zwischen Einschränkungen, aber auch immer schauen, wo können wir eine kleine Tür öffnen, so wie es eigentlich Herr Drosten gesagt hat. Und 2G plus
ist eigentlich nicht mehr aufzuhalten, ist die Frage.
Omikron ist ja da. Omikron hat ja überall schon übernommen. Und jetzt geht es ja um zwei wesentliche Punkte. Erstens, es werden sich viel, viel mehr Menschen infizieren. Und was heißt das aber für unsere Krankenhäuser? Einerseits soll es milder sein, also vielleicht nicht mehr, dass sich so viele anstecken, aber durch die Masse werden sich eben nicht mehr so viele schwer erkranken, Entschuldigung, aber durch die Masse der Angesteckten gibt es dann doch noch viele, die schwer erkranken. Und unser Hauptziel der Politik war immer, in jeder Legislatur mit parteiübergreifend und länderübergreifend. Das Gesundheitssystem darf nicht überlastet werden. Und ich will noch mal eine Lanze brechen für alle die, die nicht schwer an Corona erkranken, aber schwer an anderen Erkrankungen leiden und auch die Behandlung brauchen. Das dürfen wir nicht vergessen. Und wir haben durch diese vielen Infektionen nachher die Herausforderung, und das ist sehr kritisch, das erste Mal eben vorzubereiten, dass durch viel Quarantäne eben viel medizinisches Personal ausfällt, vielleicht in anderen Sicherheitsbereichen auch.
Kommen wir auf jeden Fall noch dazu. Melanie Brinkmann ist bei uns, Virologin, stellvertretende Vorsitzende des Expertenrates der Bundesregierung vom Helmholtz-Zentrum. Sie helfen uns, Frau Brinkmann, ganz zunächst den Satz von Christian Drosten zu erklären. Was meint er, wenn er sagt, wir können diese Tür ein bisschen öffnen, eben weil es keine so schwere Krankenhausschwere mehr gibt in Bezug auf die Infektion. Ist das misszuverstehen? Ist das nicht misszuverstehen? Helfen Sie uns, was er damit meint.
Also er hat damit einen guten Punkt, denn was Fakt ist, das Virus hat sich verändert. Und wenn man die Krankheitsschwere betrachtet, muss man immer zwei Dinge betrachten. Einmal den Krankheitserreger, wie er sich verändert hat oder wie er sich überhaupt verhält. Und einmal aber auch den Wirt, also den Menschen, der infiziert wird und der das Virus ja, in dem das Virus vermehrt wird und auch weitergegeben wird. Und da hat sich auch einiges geändert. Die Bevölkerung ist zum großen Teil immunisiert. Und Das sind die guten Nachrichten. Das Problem ist aber, dass die Omikron-Variante, dass die Impfstoffe nicht mehr so gut wirken wie bei der Delta-Variante. Die Boosterung hilft noch mal sehr. Aber die Infektionsdynamik ist eben, ja, da ist die Impfung im Moment egal. Leider tragen auch die Geimpften zu dieser Dynamik bei. Und das ist das große Problem. Aber erstmal die gute Nachricht. Alle, die dreimal geimpft sind, haben einen sehr guten Schutz. Also haben ihr individuelles Risiko sehr stark reduziert. Das Problem ist eben, was wir in Deutschland haben, dass wir so viele Ungeimpfte haben. Und man kann sich das Ganze als Schere vorstellen. Wenn die Inzidenzen nach oben steigen, sind wir es gewohnt aus vorherigen Wellen, dass auch die Zahl der hospitalisierten Patienten auch sehr stark nach oben steigt. Also die Schere ist relativ geschlossen. Und jetzt sind viele Länder in einem Zustand, wo diese Schere immer weiter aufgeht. Das heißt, die Inzidenzen gehen nach oben, aber die Intensivbelegung, die Hospitalisierung bleiben unten.
Auch die Todeszahlen.
Und das nennen wir Entkopplung. Und das ist sehr gut. Und das korreliert aber sehr exakt mit dem Impfstatus, mit der Impfquote. Und sprich, auch Länder mit einer hohen Impfquote sehen die Schere sehr weit offen. Und Länder wie Deutschland haben gerade noch ein Problem und stehen vor großen Herausforderungen.
Nach Spanien werden wir schauen und werden auch gucken, worin da der Unterschied besteht.
Genau. Und deshalb kann man diese Tür
ein bisschen öffnen.
Man kann sie hier ein bisschen öffnen, in anderen Ländern kann man sie weiter öffnen.
Interessant. Wir begrüßen sehr herzlich Ranga Yogeshwar, der uns aus Frankfurt zugeschaltet ist. Heute geschätzter Journalistenkollege, Wissenschaftsjournalist, bekannt aus Funk und Fernsehen. Sowieso, ist die Pandemie am Ende, Ranga Yogeshwar, oder ist unsere Geduld am Ende?
Na, die Geduld ist bei dem einen oder anderen sicherlich am Ende, aber wir erleben natürlich auch in den nächsten Monaten oder in diesem Jahr allmählich das Ausbleichen der Pandemie. Melanie Brinkmann hat es eigentlich ganz schön erklärt. Es geht am Ende darum, dass die Infektionszahlen sehr hoch sein können. Aber das ist kein Problem, wenn viele geimpft sind und damit kaum Leute ins Krankenhaus gehen. Also wir haben uns in den 2 Jahren an den Begriff der Inzidenzen gewohnt. Wenn wir uns in einem Winter angucken, wie viele Leute erkältet sind, rotzige Nasen haben, könnte man auch eine bunte Statistik machen über die enormen Inzidenzen von Verschnupfungen. Aber das würde uns nicht kümmern, weil wir wissen, okay, das ist kein großes Problem. Und genau auf dem Weg sind wir jetzt auch bei Corona. Aber auch das ist gesagt worden, das Hauptproblem ist, hier in Deutschland haben wir immer noch zu viele Menschen, die nicht geimpft sind. Und bei denen sieht der Verlauf anders aus. Und wie das dann aussieht, das kann man sich anschauen in den USA, in UK, in Frankreich. Also diese Wand, die kommt, das wissen wir alle. In den anderen Ländern ist sie angekommen und wir haben heute Inzidenzen in der Größenordnung von 80.000. Wenn wir die Sendung möglicherweise in 3-4 Wochen machen, dann werden wir über 200.000 reden. Und davon gibt es eben immer noch zu viele, die nicht geimpft und dann eben schwer krank werden.
Und in dieser Größenordnung reden wir eben auch bei Italien und bei Spanien und auch bei Frankreich und gucken auch, was diese Länder anders machen als wir und ob das gut so ist. Offensichtlich nehmen da die Zahlen zu, aber die Strenge auch der Regierungen ab. Manuela Schwesig, Sie haben schon gesagt, Sie bereiten sich auf das Schlimmste vor, so haben wir Sie auch zitiert in Mecklenburg-Vorpommern, und hoffen das Beste. Was heißt das jetzt aber ganz konkret auch für Ihre Krankenhäuser und Intensivstationen? Darauf machten Sie gerade schon aufmerksam. Halten Sie die auf Vorrat frei, wie in alten Delta- oder eben auch Alpha-Zeiten?
Na, wir haben ja bestimmte Kapazitäten freigeschaufelt für Corona, aber ich habe es ja schon gesagt, trotzdem müssen andere Krankheiten weiter behandelt werden. Und wir haben noch im Land ganz schön auch auf den Intensivstationen auch noch mit Delta zu tun. Und zum Glück klingt ja die Hospitalisierungsrate überall insgesamt ab. Was ich meine, ist auch ein zweiter Punkt. Wenn sich viele infizieren, dann wird es so sein, dass eben auch viele in Quarantäne müssen. Und wenn die sogenannte kritische Infrastruktur in Quarantäne muss, also viele Lehrer, viele Sicherheitsleute, vor allem viele vielleicht im Krankenhaus, also, aber es geht auch um Stadtwerke, um Stromversorgung, um unseren Lebensmittelbereich. Das ist ja immer noch ein bisschen mehr als nur Pflege und Krankenhaus, die sogenannte kritische Infrastruktur. Dann müssen wir darüber nachdenken, wie wir das aber aufrechterhalten. Und deswegen haben wir schon im letzten Jahr einen Krisenstab eingerichtet, der sich ausschließlich darum im Land kümmert, dass wir alle Bereiche gebeten haben, nicht nur A- und B-Teams zu machen, sondern wirklich durchzurechnen, was heißt das, wenn ein Viertel des Personals oder vielleicht sogar die Hälfte in Quarantäne ist. Und das ist auch der Grund, weswegen nochmal mit den Wissenschaftlern ausgelotet worden ist, wie viel Quarantäne ist wirklich notwendig, weil das ist schon eine große Herausforderung, das hatten wir so noch nicht und darauf haben wir uns vorbereitet. Und was ich mit dem Satz meine, wir hoffen das Beste und bereiten uns auf das Schwierigste vor, ist, dass man natürlich immer irgendwie hofft, dass es milder wird als angesagt, aber man muss realistisch sich auch auf das Schwierigste vorbereiten.
Die Frage ist seit vorgestern, Frau Schwesig, ob Sie auch kommunizieren wollten, und zwar das Schlimmste kommunizieren wollten. Sie haben von 100 Intensivbetten in Ihrem Land gesprochen und nicht von 600 und sind von einem Gericht aufgefordert worden, das zu korrigieren, denn es gibt insgesamt 600 Intensivbetten in Mecklenburg-Vorpommern. Wollten Sie da bewusst Angst machen?
Nein, überhaupt nicht. Das hat auch mit der Omikron-Variante gar nichts zu tun, dass diese Diskussion, wie stellen wir den Menschen dar, was ist auf den Intensivstationen los, gibt es schon lange. Und wir haben immer der Bevölkerung gesagt, dass wir im Land ungefähr über 600 Intensivbetten haben, dass aber und davon war Corona, wenn fast 100 Betten voll sind, 15%. Das hört sich für die Menschen nicht viel an. Aber man muss immer sagen, die anderen 85% brauchen wir für den Herzinfarkt, den Unfall, die Tumor-OP und. Das gibt's ja weiter. Das hat ja nicht Halt gemacht. Und um das für die Menschen besser,
haben Sie 100%.
Ja, genau. Um es für die Menschen besser darzustellen, haben wir eben immer deutlich gemacht, wie voll sind diese 100 Betten? Und das Gericht hat gesagt, dass ihr euch an der Intensivbettenkapazität orientiert, neben der Hospitalisierungsrate ist richtig, darüber sind wir sehr froh, und sagt aber bitte, weist alles aus. Das ist für uns kein Problem,
und da steht da
weil
jetzt
es ändert sich in der Lage ja nichts.
Es ändert sich an der Lage nicht und nun steht aber nachvollziehbar für den Mecklenburg-Vorpommern-Bürger die 15% und nicht die 80, wenn nur 100 Betten gerechnet würden als Ausgangssumme.
Ob das nachvollziehbarer ist, da mache ich ein Fragezeichen, denn dazu muss kommuniziert werden. Das heißt nicht, dass das andere frei ist. Absolut. Das ist ja auch das Problem bei der Hospitalisierungsrate. Das, glaube ich, habe ich auch schon mal in Ihrer Sendung gesagt. 3 Fälle, 8, das hört sich alles nicht viel an. Da denkt man ja, mein Gott, es gibt doch viel mehr Menschen, die sonst im Krankenhaus sind. Aber nochmal, Wir haben nicht nur Corona. Und das ist mir sehr wichtig, weil seit 2 Jahren, glaube ich, die Menschen, die andere schwere Erkrankungen haben und auch die, die vielleicht nur was Einfaches in Anführungsstrichchen haben, eine Hüft-OP oder eine andere OP, das machen die Leute ja nicht freiwillig, die haben Schmerzen, die haben Probleme, da werden teilweise Dinge verschoben und bis hin, dass weniger Vorsorgeuntersuchungen sind und das ist alles nicht gesund.
Und das ist richtig und trotzdem haben Sie vorhin korrekterweise ja darauf aufmerksam gemacht, dass es immer darum ging, unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten und in Jahr 1 dieser Pandemie sprachen wir ja mal von 25.000 Intensivbetten insgesamt in Deutschland und Krankenhäuser haben, die auch versucht zur Verfügung zu stellen. Wir müssen, und das ist wahnsinnig wichtig in diesem Zusammenhang, ich nahm das als Beispiel, über die Akkuratesse unserer Zahlen reden. Man kann ja richtige politische Entscheidungen nur fällen, wenn man Zahlen nicht nur erklären kann, sondern wenn es fundierte Zahlen sind. Und damit, Herr Holitschek, sind wir auch wieder bei der Frage an die Politik in Bayern. Haben Sie das Gefühl, dass Sie auf der Basis von profunden Zahlen agieren? Oder ist unsere Wissenslücke immer noch größer als unsere Impflücke?
Ja, wir müssen, glaube ich, schon zur Kenntnis nehmen, dass wir bei der Datenlage immer wieder auch auf Schätzungen angewiesen sind. Ob das jetzt die Impfquote ist, die dann ein Stück weit geschätzt wurde, oder ob wir Meldeverzüge haben, zum Beispiel bei der Hospitalisierungsrate. Ist ja auch ein Thema. Die Hospitalisierungsinzidenz ist eigentlich immer unterschätzt, wird dann vom RKI adjustiert und ist dann wesentlich höher. Das macht tatsächlich auch es nicht leichter. Und deswegen müssen wir genau hinschauen. Wir brauchen auch die Inzidenz aus meiner Sicht, die ein wichtiger Vorwarnwert als ein wichtiger Seismograph, der notwendig ist. Ich sehe das heute ja auch. Wir sind noch knapp, glaube ich, in Bayern hinter Mecklenburg-Vorpommern jetzt in der Inzidenz, merken aber diese Dynamik, die jetzt aufsteigt. Und ich würde mir schon wünschen, dass die Datenlage präziser wird. Mhm. Das ist, glaube ich, schon ein ganz wichtiges Thema, hängt auch mit dem Thema Digitalisierung zusammen. Und da müssen wir aus der Pandemie auch lernen.
Naja, die Frage ist noch mal zu stellen, erst an Eva Quadbeck, dann an Ranga Yogeshwar. Warum haben wir immer noch Schwierigkeiten, Zahlen zu generieren, mit denen wir arbeiten können? Diese unpräzisen Äußerungen über den Jahreswechsel, über Weihnachten gab es auch keine politischen Entscheidungen. Man denken konnte, das ist jetzt aber uiuiui, Omikron ist wichtig, sollten wir vorsichtig sein. Wie kann man auf der Basis solcher fehlender Zahlen politische Entscheidungen fällen, die Leute auch noch nachvollziehen sollen?
Also das war tatsächlich bei der Ministerpräsidentenkonferenz jetzt Anfang Januar besonders schwer. Da konnte man dann tatsächlich nur schätzen, dass man sagte, naja, über Weihnachten fehlt uns ungefähr so viel und wahrscheinlich haben wir eine so und so dramatische Lage. Und wenn man sich die Zahlen heute anguckt, dann ist die Lage auf jeden Fall nicht zu dramatisch eingeschätzt worden, im Gegenteil. Ein großes Problem in Deutschland ist das Thema Gesundheitsämter und das ist ja eigentlich auch schon relativ früh in der Corona-Pandemie erkannt worden, dass die in Teilen nicht digitalisiert sind, dass die viel zu wenig Personal haben und dass die Ärzte, die es dort gibt, auch zu schlecht bezahlt werden. Dann hat man gesagt, da müssen wir was dran ändern und dann änderte sich nichts, wie das eben so oft ist. Das Problem ist erkannt, aber die Politik in Bund und Ländern, muss man dann sagen, ist nicht in der Lage, obwohl genug Geld da wäre, auch Leute einzustellen, das einfach in den Vollzug zu bringen. Und dann vielleicht noch ein Wort zu den Zahlen, bei den Zahlen, die wir haben, da ist es dann schon total wichtig, also sie ganz redlich zu kommunizieren. Also das ist ja, also wenn man dann eben noch die Zahlen nimmt und sie in seine Interpretation reinschiebt, um eben seine politische Richtung zu unterstützen. Das merken die Leute und sie sind auch nicht so blöd, komplex zu denken und wenn man was Komplexes gut erklärt, das dann auch zu verstehen und sich selber ein Bild von der Lage zu machen.
Melanie Brinkmann sprach von einem Blindflug, in dem wir sind in Bezug auf unsere Datenlage und auf der anderen Seite, also hier in Berlin beispielsweise gab es das Beispiel, Hospitalisierung sprang plötzlich, weil man sich auf eine andere Datei und Zahlen von dort beruf von 3 auf 10, was einen riesigen Unterschied macht und im Grunde sofort sämtliche rote Alarmampeln hier in dieser Stadt machen müsste. Andere Fälle gibt es zu berichten, auch in Bayern. Und nun heute endlich gab es von DIVI und RKI die Bestätigung über den Impfstatus unserer ITS-Patienten. Das heißt, jetzt nach 4 Wochen wissen wir, welchen Impfstatus die Menschen hatten, die auf den ITS liegen. Und jetzt können wir den Menschen sagen, zu 2/3 sind die wirklich ungeimpft. Wie problematisch ist dieser Blindflug, von dem Sie sprachen?
Ja, es ist tatsächlich eine prekäre Situation und das muss dringend geändert werden. Und man versucht ja seit 2003, das Gesundheitssystem in eine elektronische Form zu bringen. Das ist natürlich auch, wäre für diese Pandemie unheimlich hilfreich gewesen, wenn das einfach schon existiert hätte, bevor man jetzt in die Situation kommt und realisiert, oha, wir haben ein echtes Problem. Und es ist natürlich schwierig, in einer Pandemie das mal eben schnell aufzubauen. Aber ich glaube, die Dringlichkeit, dass das jetzt geschehen muss, und zwar kurzfristig, dass wir eine elektronische Patientenakte haben, dass wir Daten, die generiert werden, die ja da liegen, dass sie einfach schneller an den Ort kommen müssen, wo viele auch darauf zugreifen können und sie auch verwerten können und dann auch wirklich valide, evidenzbasierte Informationen an die Politik geben können, dass Entscheidungen gefällt werden können. Das muss jetzt dringend passieren. Und wenn ich in 2 Jahren hier noch sitze, in der nächsten Pandemie und wir reden wieder drüber, dann weiß ich auch nicht, was ich noch sagen soll.
Dann wäre schön, wenn sich dann etwas verändert hätte. Herr Ranga Yogeshwar, erleben wir gerade, das muss man sich auch noch mal fragen, einen echten Anstieg? Oder geschieht das, was Karl Lauterbach schon Ende November, Anfang Dezember sagte, nämlich, dass sich die Zahlen sicher verdreifachen werden und dass wir eine hohe Dunkelziffer haben? Wird diese Dunkelziffer jetzt endlich hell oder erleben wir einen echten Anstieg?
Na, wir haben verschiedene Sachen. Also das eine ist, natürlich werden wir einen echten Anstieg erleben. Ja. Zum Zweiten erleben, und das kann jeder nachvollziehen, wir, dass diese Zahlen oft nachgeliefert werden. Ich meine, jeder kann sich mal die Corona-Statistiken anschauen von Robert Koch. Da gibt es immer so am Wochenende die Dellen und dann steht da, die Zahlen werden nachgeliefert. Das ist ehrlich gesagt absurd. Also seit 2 Jahren sind wir in der Pandemie. Ich kann mich gut erinnern, die Bundeskanzlerin hat vor 2 Jahren gesagt, das Virus hat keine Feiertage. Aber am Sonntag sah man, dass die Zahlen offensichtlich Feiertage haben. Das haben wir immer noch nicht gelernt. Wenn wir von Zahlen reden, reden wir ja nicht nur davon, was ist gemeldet worden. Da fehlen auch Zahlen. Also warum braucht es so lange, bis wir wirklich Transparenz haben, was zum Beispiel die Bettenbelegung betrifft? Warum fehlen zum Beispiel Zahlen der Modellierer, die ja natürlich auch sehr wichtig wären, wirklich zu wissen, wie sieht die Wand aus? Im Moment wird viel darüber spekuliert, aber die Basis auch zum Beispiel beim Expertenrat sind natürlich Berechnungen, wo man sagt, so, das ist unsere Basis. Überall dort könnten wir, aber wir können uns jetzt den Abend schlecht reden und irgendwie depressiv nach Hause gehen, denn das ist ein Dauerthema. Das habe ich oft genug besprochen, auch in so Sendungen. Ich glaube, da kommt man irgendwo nicht weiter. Da muss in Deutschland irgendein Ruck durch das Land gehen. Aber ich weiß nicht, wer und wie der initiiert werden soll.
Ja, im Grunde wollte ich nur sagen, wir sind bei den Zahlen noch nicht, die andere Länder in Europa haben. Wir liegen jetzt bei einer 81.000er-Inzidenz. Ranga erwähnte das. Und bei den Spaniern, den Italienern, Franzosen sind wir eben bei 200.000 und 300.000. Man könnte sagen, dass wir mit einem Blick nach Spanien oder Italien quasi in unsere Zukunft schauen würden, weil noch haben wir diese Wand offensichtlich nicht vor uns. Und umso lohnender kann es sein, jetzt nach Paris zu schalten, zu unserer Kollegin Anne Arendt, die unter anderem auch aus Spanien berichtet. Einen guten Abend, Anne. Wir haben...
Guten Abend.
Schalte steht, das ist großartig. Omikron bricht gerade sämtliche Rekorde, in Frankreich ohnehin, in Spanien auch. Aber die Spanier verhalten sich anders. Das haben wir hier schon ganz kurz anklingen lassen. Wie sieht das im Alltag der Menschen aus? Es gibt diese irrsinnige Inzidenz und auf der anderen Seite ist da eine Regierung Sanchez, die sagt, wir überlegen tatsächlich zu lockern. Wir glauben, das Virus ist nicht mehr so gefährlich. Es kann der Beginn einer eben Endemie sein, in die wir hineinlaufen.
Also mein Eindruck ist, wenn ich mir den Alltag anschaue, jeder hat eigentlich einen Positivfall in seinem näheren Umfeld. Viele sind einmal oder sogar schon zum zweiten Mal infiziert. Und es ist so ein bisschen die Haltung, das Virus trifft mich ohnehin. Und ich hoffe nur, dass es nicht ausgerechnet in einer Woche passiert, in der ein wichtiger Termin liegt. Denn dann greift natürlich die Quarantäne, die gibt es in Spanien ja auch nach wie vor, wenn sie jetzt auch gerade von 10 Tagen auf 7 Tage reduziert würde, wurde eben, um diese kritische Infrastruktur, die ja schon angesprochen wurde, aufrecht zu erhalten, damit die Leute eben weiter arbeiten gehen können. Insgesamt kann man sagen, die Pandemie hat so ein bisschen durch eine sehr hohe Impfquote in Spanien und auch durch die derzeit milden Verläufe an Schrecken verloren, aber sie beherrscht natürlich nach wie vor den Alltag.
Wie hält das spanische Gesundheitssystem diese Welle jetzt aus?
Da muss man ein bisschen von den Regionen, von Region zu Region unterscheiden. Es gibt Regionen, die haben auch die höchste Warnstufe jetzt tatsächlich ausgerufen. Das bedeutet, dass die Intensivstationen der Krankenhäuser voll sind. Wenn man nach Madrid, also in die Hauptstadt schaut, da sind es vor allen Dingen die Gesundheitszentren. Das ist so eine Art Hausarztpraxen, die sagen, wir sind mit den ganzen Tests, wir sind mit den Krankschreibungen und so weiter so eingespannt, dass wir eigentlich uns gar nicht mehr so richtig um die Versorgung der wirklich kranken Patienten kümmern können. Bei Spanien liegt derzeit bei 180.000 Fällen am Tag. Da kann im Grunde auch keine Nachverfolgung mehr passieren. Und das Gesundheitssystem ist einfach durch die Masse der Fälle überlastet.
Hat die Politik in Spanien vor Omikron kapituliert oder ist sie einfach pragmatisch in der Wahrnehmung der Spanier?
Bei den Maßnahmen muss man auch noch mal schauen. Es ist jetzt ja nicht so, dass da gar nichts passiert. Das ist auch nicht die Politik, die alle Maßnahmen trifft, sondern auch da sind wieder die Regionen zuständig. Also in Katalonien zum Beispiel gibt es eine nächtliche Sperrstunde. In Madrid wiederum wird sehr locker damit umgegangen. Da gibt es so gut wie keine Restriktionen. Es gibt eine Maskenpflicht drinnen wie auch draußen. Die wird auch eingehalten. Und ansonsten wird relativ viel darüber diskutiert.
Ja, das ist interessant. Maskenpflicht draußen kennen wir nicht.
Kennen Sie nicht in Deutschland.
Ja, genau. Das ist interessant, dass man das eben praktiziert und offensichtlich auch durchhält. Vielleicht können wir noch mal nach dieser Impfquote fragen. Auch ohne eine Impfpflicht haben die Spanier die ja erreicht. Wie haben sie sie erreicht? Mhm. Sie hilft ja jetzt offensichtlich eben wirklich, um mit Omikron ein wenig entspannter umzugehen.
Also bei dieser hohen Impfquote, da haben eigentlich mehrere Faktoren zugeführt. Also man muss sich nochmal vor Augen halten, wie Spanien den Beginn der Pandemie erlebt hat. Also Spanien wurde ja sehr viel heftiger getroffen als etwa Deutschland. Und dieser Schock, diese Bilder von Corona-Patienten, die auf den Krankenhausfluren starben und dann auch dieser monatelange, sehr, sehr strenge Lockdown, das wirkt im Grunde nach in so einer Situation, will eigentlich kein Spanier wiederkommen. Und dann wurde die Impfung sozusagen so ein bisschen als Rettung herbeigesehnt. Und als die Kampagne dann gestartet ist, war das auch sehr streng organisiert. Die Termine für die Impfungen wurden zentral vergeben, sodass da keiner durchs Raster gefallen ist. Und es gibt noch einen weiteren Grund, das ist vielleicht auch ein Unterschied zu Deutschland. Das Gesundheitssystem genießt ein sehr hohes Vertrauen eben in diesen Gesundheitszentren, die ich schon angesprochen habe. Wenn da die Ärzte sagen oder empfehlen, sich impfen zu lassen, dann wird das auch gemacht. Und das führt dazu, dass Spanien jetzt diese Impfquote von 80% hat. Der Gesamtbevölkerung.
Nein, es war jetzt ein ironischer Auswurf. Anne Arndt, wir danken ganz herzlich für diese Informationen aus Paris und fragen natürlich sofort nach. Melanie Brinkmann, kann man erklären und ist das ausreichend als Erklärung, dass diese 10% möglich machen, dass die Spanier sich jetzt anders verhalten dürfen und sogar überlegen, dass sie mit dem Ende von Omikron Corona betrachten wie eine Grippe?
Ja, also der Vergleich mit der Grippe, den mag ich immer noch nicht. Okay. Weil Covid-19 ist keine Grippe. Es ist wirklich eine schwere Erkrankung. Und das ist auch etwas, was mir wichtig ist. Auch wenn wir jetzt oft hören, Omikron verursacht mildere Verläufe. Das Wort mild, das suggeriert irgendwie, es ist was Positives, ne? Wie milde Temperaturen. Aber es ist immer noch ein Virus, was sehr schwer krank machen kann. Und wir kennen Delta oder haben Delta noch nicht mal in seiner Gänze verstanden. Und das war in der Krankheitslast, die es verursacht hat, doch noch mal deutlich stärker als die Omikron-Variante. Zumindest sieht es jetzt so aus. Aber trotzdem, wissen wir vieles noch nicht. Wir wissen noch nicht, was ist mit Long-Covid bei der Omikron-Variante. Wie sind die Kinder, die wir noch nicht impfen können, also die unter 5-Jährigen, wie reagieren die auf dieses Virus? Es gibt noch ganz, ganz viele Fragezeichen. Mhm. Und deshalb würde ich auch diese Tür, von der wir schon gesprochen haben,
nicht zu weit öffnen.
Wirklich sehr langsam öffnen. Und gerade wir in Deutschland sind wirklich noch weit davon entfernt. Mhm. Im Vergleich zu Spanien. Ja. Und das ist wirklich, was Sie gerade gesagt haben, Ihre Korrespondentin ist schon weg, aber was ist daran verwunderlich, dass Ärzte einem die Empfehlung geben, die Impfung ist eine gute Sache?
Ja, nein, das ist großartig. Es gibt nur leider in Deutschland auch eine Zahl Ärzte, die machen das Gegenteil.
Was unfassbar ist, ist, dass es in Deutschland nicht so ist. Und das ist etwas, womit ich nicht gut klarkomme. Denn dieses Narrativ, die Infektion ist etwas Natürliches und was Tolles und viel besser als die Impfung, was ja da draußen kursiert bei einigen Bubbles. Das ist einfach grundlegend falsch. Mhm. Die Natur ist überhaupt nicht, also natürlich ist ja auch wieder was Positives, natürlich ist, ja. Aber nein, die Natur ist grausam. Und das haben viele anscheinend vergessen, dass wir durch Impfungen viele Menschenleben gerettet haben. Ja, also es gibt ja, im 18. Jahrhundert ist jeder 10. Brite an den Pocken gestorben. Und das haben wir in den Griff bekommen durch die Impfung. Und
umso wichtiger ist die Frage, die wir in Bezug auf Omikron und die Quarantäne jetzt stellen müssen, Frau Brinkmann, nur um das nochmal zu verstehen. Wir verkürzen da jetzt die Quarantäne, ja. Und zwar ordentlich. Wir sagen bei den Geboosterten sogar, die müssen gar nicht mehr in Quarantäne, ja. Obwohl die ja auch noch infektiös sein können, wenn man richtig liest. Ist das in Ihren Augen, geht das zu weit, was wir da machen mit den Quarantäneregeln? Weil wir einfach nicht anders können, Stichwort Infrastruktur. Und wir können nicht alle Menschen zu Hause halten, wenn wir sie eigentlich dringend am Arbeitsplatz brauchen.
Das ist eben das zweite und neue Problem, was wir haben durch die Omikron-Variante, dass sie eben so viele Menschen zur gleichen Zeit infiziert und dass wir deshalb auch unsere Maßnahmen anpassen müssen, wie zum Beispiel die Quarantänezeit zu reduzieren. Man muss aber auch sagen, die Quarantäne ist eine große...
Oder können wir es uns eigentlich nicht leisten?
Ja, schwierig zu diesem Zeitpunkt. Man muss sagen, die Quarantäne kann verkürzt werden, wenn man die Menschen freitestet. Und die Quarantäne ist eine Belastung. Jeder, der als Kontaktperson 2 Wochen zu Hause sitzen durfte, weiß, dass es eine Belastung ist. Nicht nur, weil ich nicht zur Arbeit gehen kann, sondern auch so. Und von daher ist es gut, dass wir uns jetzt erlauben, dass wir uns daraus testen können. Das ist gut. Das Problem ist, wir kommen mit den Testkapazitäten an unsere Grenzen.
Das ist richtig, das reden wir auch gleich. Erstmal müssen wir Herrn Holitschek fragen, kürzere Quarantäne oder gar keine Quarantäne für Geboosterte. Auf der Basis welcher Erkenntnisse fußt diese Entscheidung, Herr Holitschek?
Also wir haben das sehr ausführlich auch in der Gesundheitsministerinnen- und Ministerkonferenz mit Karl Lauterbach diskutiert. Es sind Empfehlungen, Abwägungen, auch die kürzere Inkubationszeit bei Omikron und die Infektiosität, das ist ein Abwägungsprozess und eine Entscheidung zwischen Risiko und der Quarantäne tatsächlich oder der Isolation. Und aufgrund dieser Abwägung sind wir auch durch die Einschätzung der Experten zu diesem Schluss gekommen, dass es verantwortbar und machbar ist.
Würden Sie, Frau Schwesig, dazu stimmen und sagen, das ist nachvollziehbar, verantwortlich und machbar? Oder sagen Sie, das ist ein ganz schöner Marsch auf der Rasierklinge?
Wir haben es echt extrem lange diskutiert, hoch und runter, sehr intensiv. Und es ist ja ein sanfter Schritt nach unten. Also vorher waren es 14 Tage, wir sind jetzt bei 10 Tagen. Wir haben eben gehört, die Spanier sind schon bei 7 Tagen. Ich finde, das gehört so ein bisschen zu diesem sanft die Tür aufmachen und praktisch auch klarkommen. Es nützt ja auch nichts, wenn wir das alles verordnen, anordnen und nachher in der Praxis ja nicht funktioniert. Das ist ja die ganze Zeit die Herausforderung der Politik. Wir entscheiden auf Basis der wissenschaftlichen Erkenntnisse, aber wir müssen es auch so machen, dass es in der Praxis funktioniert.
So, um weitere Maßnahmen zu gegebener Zeit werde es geben. Das sagt jetzt der Gesundheitsminister, Frau Quadbeck. Und Karl Lauterbach ist damit natürlich nicht mehr der Vertreter der reinen Lehre, weil er offensichtlich eben auch diese sehr pragmatischen Entscheidungen fällen muss zwischen einerseits, wir müssen eine relevante Infrastruktur hier aufrechterhalten im Land und auf der anderen Seite natürlich die auch schweren Belastungen, die mit Omikron kommen können, nicht vergessen. Ja. Finden Sie das bedauerlich, dass er jetzt in seiner neuen Rolle als Gesundheitsminister nicht mehr der Anführer des Teams Vorsicht ist, der blanke und pure?
Also bei dem Thema Quarantänezeitverkürzung, da konnte ich nachvollziehen, wie er argumentiert hat. Ich hatte auch Gelegenheit, in einem Interview mit ihm darüber zu sprechen. Und da hat er dann eben gesagt, man hat die Studien aus Großbritannien genommen, wo die Impfquote nicht ganz so anders ist als in Deutschland. Also der Unterschied nicht so groß wie zu Spanien. Und da hat man eben festgestellt, dass die Überlebensdauer des Virus im Körper tatsächlich kürzer ist bei der Omikron-Variante und hat dazu auch internationale Studien angeführt. Und das ist ja tatsächlich auch eine Stärke von ihm, diese Studien zu lesen und zu interpretieren. Da kann ich ihm folgen. Und da ist er natürlich auch ein bisschen in seinem Amt angekommen und sieht, dass er eine Politik machen muss, die Kampf gegen das Virus und Alltag der Menschen vereint. Wo ich ihn überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, ist beim Thema Impfpflicht, wo man eben, wo er dann jetzt die Wende gemacht hat und erst gesagt hat, er legt einen Gesetzentwurf vor und nun keinen Gesetzentwurf vorlegen will. Das ist also etwas, wo die Leute bestimmt nicht mehr mitkommen, zumal er ja die Person wäre, die tatsächlich als Anführer für eine solche Impfpflicht, wenn man sie denn politisch tatsächlich will, woran ich Zweifel habe, dass man sie politisch tatsächlich möchte,
einen Vorschlag hinzulegen.
Ja, er hätte sich an die Spitze der Bewegung setzen müssen, weil er ja derjenige ist, in die jene Leute, die eine Impfpflicht wollen, wirklich das Vertrauen haben. Und auch mit den Bundestagsabgeordneten, mit denen ich zu dem Thema gesprochen habe, die haben gesagt, also ich bin Team Lauterbach. So. Und jetzt bricht das weg und es wird noch schwerer, diese Impfpflicht, die auch vorher schon schwer gewesen wäre, durchzusetzen.
Wir werden darüber auf jeden Fall noch reden. Wir gehen noch mal einen Schritt zurück zu diesen Maßnahmen. Eben jener Gesundheitsminister Karl Lauterbach, Frau Schwesig, sagt jetzt, weitere Maßnahmen zu gegebener Zeit werde es geben. Was denken Sie, worauf werden die Menschen noch verzichten müssen, außer auf einen Restaurantbesuch, wenn sie nicht geboostert sind?
Wir haben in der letzten Ministerpräsidentenkonferenz noch mal gesagt, dass wir dem Expertenrat auch noch mal die Möglichkeit geben wollen oder sie bitten, vielleicht so besser formuliert, uns zu sagen, ob diese vielen, vielen Ansteckungen, die wir durch Omikron bekommen, im Verhältnis zu der großen Zahl, die eben noch nicht geimpft sind, ob das eine Belastung oder eine Überlastung unseres Gesundheitssystems werden kann. Das ist ja die Frage, die noch offen ist. Und der Expertenrat hat uns am Anfang des Jahres gesagt, er möchte noch mehr Informationen aus den Erfahrungen der anderen Länder. Die sind ja vor uns in der Wand und das ist vielleicht für die Erkenntnisse jedenfalls zumindest gut. Und diesen Expertenrat, diese Meinung wollen wir noch mal hören. Und dann müssen wir entscheiden, ob es noch zu weiteren Maßnahmen kommt. Und ich will sagen, also ich schätze das mit Karl Lauterbach echt anders ein. Ich weiß, jetzt werden Sie alle sagen, sagt sie, weil er ist SPD, ich SPD, aber Sie kennen mich, ich sage auch mal meine Meinung, wenn es auch die eigene Partei betrifft. Er ist ein richtig guter Gesundheitsminister. Also was ich gerade erlebe, wie er hinterher ist und er kann alles wissenschaftlich begründen. Und was die Impfpflicht angeht, ja, er hätte etwas vorlegen können und sich an die Spitze stellen können, wenn die Lösung wäre oder der Vorschlag gewesen wäre, die Regierung schlägt was vor. Der Vorschlag ist aber, dass es jetzt eine ethische Debatte im Parlament gibt und eine freie Debatte im Parlament, wo jeder eigenständig entscheiden kann und keine Fraktion entscheidet. Und dann muss man zunächst den Abgeordneten die Möglichkeit geben, dass Karl Lauterbach sich, wenn es Vorschläge gibt, positionieren wird und dass seine Stimme ein Gewicht hat. Das ist doch klar und ich bin auch sicher, dass er das dann auch auf allen Sendern erklärt. Aber ich finde seine Entscheidung jetzt nachvollziehbar.
Hoffentlich. Eine Erwiderung dazu. Er hat gesagt, dass er einen Vorschlag vorlegt am 5.1. Und da war schon mehrere Wochen klar, dass es eben diese fraktionsoffene Abstimmung im Bundestag geben soll. Also das ist dann schon ein sehr großer Widerspruch. Und da hat er einfach Vertrauen verloren an der Stelle.
Das ist kein Widerspruch, sondern Sie haben in der Sache recht. Er hat es erst gesagt und sicherlich auch, weil Sie haben es ja eben selber beschrieben, viele würden sich das wahrscheinlich auch wünschen und erwarten, weil es so ein hohes Vertrauen auch in der Politik zu ihm gibt, auch parteiübergreifend. Aber in seiner jetzigen Entscheidung nochmal zu sehen, damit würde er jetzt die breite Debatte vielleicht von Anfang an zu sehr überstrahlen oder alleine führen, was er angeführt hat. Das ist eben eine Entscheidung, die hat er begründet und mir ist es lieber, er sagt es und erklärt es und wir haben jetzt einen Gesundheitsminister, der jedenfalls mit uns spricht und ich glaube nicht, dass das an seinem Vertrauen weniger wird. Ich kann die Endentscheidung von ihm nachvollziehen.
Wir werden, ich muss es noch mal ein Stückchen verschieben, ich kann nur sagen, am Ende war diese Idee ja von Kanzler Scholz geboren, dass wir unbedingt unbedingt eine Impfpflicht brauchen und nun eben darauf warten, dass sich irgendjemand mit dieser Idee, die eben komischerweise nicht von der SPD ausgeführt wird, dann auch befassen wird. Wir kommen auf jeden Fall dahin zurück. Ich wollte noch mal Herrn Holeček fragen nach einem Jetzt, weil die Impfpflicht wird ja noch ein bisschen brauchen und sie kommt und hilft uns eben zunächst mal bei Omikron überhaupt gar nicht. Womit rechnen Sie in Bezug, Herr Holeček, auf das, was wir uns ausmalen können? Nämlich, dass die Zahlen nach oben gehen, dass wir vielleicht auch bei 200.000er Inzidenzen landen und dass auch die Zahl der Menschen auf den Straßen wachsen wird. Wie groß ist Ihre Sorge davor? Da hilft die Impfpflicht gar nicht. Entschuldigung.
Na, ich denke, die Diskussion über die Impfpflicht müssen wir schon jetzt führen und auch entscheiden. Ich glaube, das ist schon wichtig und zentral. Wir haben jetzt eine einrichtungsbezogene Impfpflicht. Wir müssen auch schauen, dass das Pflegepersonal, ja, lassen Sie mich das aber nur sagen, weil es wichtig ist, wir haben jetzt das Pflegepersonal, das sich als stigmatisiert sieht. Wir müssen diese Diskussion jetzt schon zuspitzen. Aber ich glaube, wir müssen sehr engmaschig jetzt beobachten. Ich denke, wir wissen einfach noch nicht alles auch über Omikron. Deswegen ist es wichtig, konsequent bei den Maßnahmen zu bleiben. Das tun wir auch. Wir haben ja Gott sei Dank bei Delta schon Maßnahmen ergriffen. Omikron trifft jetzt auf Maßnahmen, die bei Delta schon da waren. Das ist, glaube ich, das Gute. Und dann müssen wir genau auf unsere Krankenhäuser schauen und diese Entwicklung auch mit beobachten. Bei den Krankenhäusern wird entscheidend sein, dass das Personal da ist und dass wir genügend Menschen haben, die die Betten dann auch betreiben können. Und ich will an dieser Stelle nochmal all denjenigen danken, die im Moment auch, wo wir hier reden, in den Krankenhäusern um das Leben der Menschen kämpfen und sich kümmern. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir da nicht stehen bleiben bei einem Pflegebonus, sondern da nachhaltig auch Lösungen für die Pflege finden und die auch politisch umsetzen.
So, da haben Sie noch mal eine Lanze gebrochen. Ich wollte auf diesen Punkt von Frau Brinkmann auch noch mal zurück. Wir müssen natürlich gleichermaßen Tests zur Verfügung stellen bei der Strategie, bei der wir jetzt sind. Das dürfen wir nicht vergessen. Das RKI sagt heute, wir brauchen unbedingt eine Priorisierung. Lustigerweise, in Anführungsstrichen, fordert das auch die Union. Die CDU fordert die Ampelregierung dazu auf. Wo bekommen wir jetzt Tests her? Wer wüsste das besser als die Bayern?
Also wir haben ja natürlich die Frage der PCR-Testkapazitäten. Das ist ja nach wie vor der Goldstandard. Wir testen da ja sehr engmaschig, auch in den Schulen zum Beispiel in Bayern, was uns hilft, den Präsenzunterricht zu gewährleisten. Wir werden uns überlegen müssen, wie der Wert der Antigen-Schnelltests ist, auch die serielle Einsetzung von Antigen-Schnelltests und das System gemeinsam damit aussteuern müssen. Wir haben vorher gehört, wir brauchen Testungen auch zum Freitesten aus der Quarantäne. Absolut. Und wir werden eine Priorisierung wahrscheinlich auch einführen müssen, wenn wir zuerst sagen, kranke Menschen und andere müssen erst diese Tests bekommen.
So, und da ist auch die Frage, was wird das politisch bedeuten, Frau Quadbeck, wenn wir eben auch in so eine Testnot kommen, wenn wir dafür nicht genug vorhanden haben und diese Tests aber so zentral werden für unsere Quarantäneregeln?
Ja, das ist dramatisch, weil das bedeutet ja dann, dass man wieder beim Alltag der Menschen im Zweifel einschränken muss. Wenn man sagt, es gibt ja immer gute Gründe zu sagen, die vulnerablen Gruppen dürfen zuerst und auch die Alten. Aber dann steht natürlich direkt die Frage da so, was ist mit den Schulen und was ist überhaupt mit dem großen Bereich Kultur, Freizeit, Wirtschaft, der ja auch weiter existieren muss und in dieser Pandemie schon unglaublich gelitten hat. Und wenn man dann auch noch weiß, dass das Paul-Ehrlich-Institut nicht vor Ende Februar überhaupt eine neue Positivliste rausgeben wird, welche Schnelltests denn gut gegen Omikron wirken, dann stehen uns da einige schwierige Wochen bevor.
Wir fragen Ranga Yogeshwar, wie ist das zu lösen? Wie ist es auch irgendwie in der Gesellschaft zu lösen, dass wir wieder in eine solche Stresssituation kommen werden und das heute eigentlich auch schon wissen und heute schon wissen, was uns alles fehlen wird?
Na, es ist zum einen so, wenn wir ganz ehrlich sind, dass ein wichtiger Grund nach wie vor darin besteht, dass zu wenig Menschen geimpft sind. Ja. Wenn das nicht der Fall wäre, dann könnten wir deutlich entspannter darüber sprechen. Und wenn ich das einbringen darf, ich bin ja wirklich ein leidenschaftlicher Verfechter der Impfung. Im letzten Jahr habe ich für diese Impfung geworben. Ja. Aber genauso bin ich in gewisser Weise ein Skeptiker einer Impfpflicht, weil wir damit im Grunde genommen wenig erreichen. Das Ziel muss sein, dass die Menschen sich impfen lassen. Und durch eine Pflicht erzeugen wir sowas wie eine Trotzreaktion. Wir haben an vielen Stellen die Absurdität vielleicht, dass wir auch in Sachen Kommunikation ehrlich gesagt nicht unbedingt eine 1 oder 2 bekommen als Note, sondern eher eine 4 oder 5. Mhm. Weil wir zum Beispiel zugelassen haben, dass wir Lagerbildungen machen, wo wir von Impfgegnern sprechen. Und alle Studien zeigen, das ist sehr divers, da gibt es ganz unterschiedliche Leute aus ganz unterschiedlichen Gründen, haben die Skepsis. Klar, da gibt es auch Spinner, aber nicht nur. Und wenn wir zulassen, dass Leute sich als Impfgegner selber definieren, dann spricht es natürlich für sich, dass ein Impfgegner sich nicht impfen lassen kann. Und ich glaube, genau da müssen wir raus, denn das führt zu einer Verhärtung und auf Dauer kommen wir dem Ziel nicht näher. Ich persönlich würde mir wünschen, dass wir kreativer wären, so ähnlich wie bei Tom Sawyer, der damals den Zaun strich und irgendwie es schaffte, dass die anderen sagten, wow, das ist cool, darf ich auch mal. Wir haben hier in Deutschland leider Gottes einen Weg eingeschlagen, der eine Sackgasse ist, der jetzt dadurch, dass die Politik selber auch noch sagt, da kommt die Impfpflicht, wirklich in eine Spaltung gehen, die, glaube ich, nicht gut ist für die Sache. Denn am Ende muss das Ziel sein, wir wollen alle zusammen durch die Pandemie und das schaffen wir, wenn möglichst viele unter anderem auch geimpft sind.
Interessant, was sagt Melanie Brinkmann dazu? Brauchen wir diese Impfpflicht? Und dann sind wir bei ihr, um aus dieser unserer Impflücke herauszukommen. Und wie viel kann sie an gesellschaftlichem Vertrauen kaputt machen? Kann sie zu dieser Spaltung führen, von der Ranga spricht?
Da bin ich jetzt nicht die Expertin. Ich kann nur sagen, aus infektiologischer Sicht und aus der Sicht einer Virologin, es ist ein Virus, mit dem man sich besser nicht infizieren sollte, es sei denn, man hat schon eine gute Immunisierung erreicht durch die Impfung. Und das ist dann auch der Zustand, wo es dann möglich ist, ja, die Tür weiter zu öffnen, Infektionen zu erlauben. Denn unser Immunsystem reift weiter voran und mit jeder Infektion wird es noch besser. Aber das ist ein Zustand, den kann ich wirklich erst empfehlen als Infektionsbiologin, wenn wir diesen Grundschutz haben durch die Impfung. Und die Frage ist ja jetzt auch, die Omikron-Welle ist so heftig, dass wir sie eigentlich wirklich nur wieder nach unten bringen können, wenn wir so harte Maßnahmen einführen wie am Anfang der Pandemie. Und wir erinnern uns an die leeren Straßen. Und das ist natürlich kein Zustand, den wir noch mal haben wollen. Vor allem, weil viele Menschen ja auch sagen, was geht's mich an, ich bin geimpft. Und da haben sie auch recht. Von daher müssen wir jetzt genau überlegen, was wir tun müssen und was ist die Lösung. Warum sitzen wir jetzt schon wieder in dieser Situation? Und das Problem ist, wir haben noch zu viele ungeimpfte Menschen. Und wie können wir sie erreichen? Das sind Entscheidungen, die kann ich nicht, keine Vorschläge machen, wie wir das erreichen. Das müssen andere Experten tun. Meine klare Empfehlung ist nur, wir müssen diese Immunisierung herstellen, damit wir nicht wieder in der gleichen Situation sind. Und man muss auch noch mal sagen, das ist jetzt, wir reden alle über Omikron, das ist auch wichtig, aber das wird nicht die letzte Variante sein. Dieses Virus ist sehr einfallsreich und hat uns immer wieder überrascht. Und wir werden auch bestimmt nicht prospektiv sagen können, die Endemie wird dann und dann vorbei sein. Das ist gefährlich. Die Pandemie. Es wird eine Epidemie. Die Pandemie.
Es wird eine Endemie, aber es ist eben eine
Pandemie. Wir werden retrospektiv sagen können, dann war die Pandemie vorbei. Aber es ist gefährlich, das zu tun.
Das jetzt schon zu tun und zu hoffen, da gibt es Wüste.
Ranga wird ganz ungeduldig.
Ja, ich werde. Darf ich kurz dazu was sagen? Weil das, was Melanie Brinkmann gesagt hat,
ist. Und gehen hoffentlich bald in eine Endemie. Und die Frage ist, wie? Und da sind wir und hören auf die Antwort.
Also das, was Melanie Brinkmann gesagt hat, das gilt eben nicht nur national. Wir reden ja von einer Impfpflicht und wenn wir mal genau darüber nachdenken, die Omikron-Variante ist auf dem afrikanischen Kontinent entstanden. Warum? Weil die reiche Welt viel zu wenig sich um genau diese Länder geschert hat. Also da ist die Impfquote sehr niedrig und die ist nicht niedrig, weil die Leute unwillens sind. Das heißt, wir in gewisser Weise müssen eben auch global dafür sorgen, dass wir andere mitnehmen. Und das ist nicht nur ein Akt der Barmherzigkeit, wenn man so will, sondern das ist rein ökonomisch sogar etwas, was wir tun müssten.
Wir werden nur gemeinsam frei.
Man bräuchte eine, nicht nur Impfpflicht, in gewisser Weise eine Pflicht der Hilfsbereitschaft. Wäre manchmal ganz gut, wenn man es langfristig betrachtet.
So, und dennoch noch mal die Fachfrage, Ranga, da kannst du uns natürlich auch helfen. Wenn wir alle geboostert wären, wenn es in Deutschland eine 100-prozentige Boosterung gäbe, mal unabhängig davon, dass wir sie uns in allen anderen Ländern dieser Welt auch wünschen würden, dann wäre Omikron ja vorbei.
dann wäre Omikron vorbei, dann könnte ich provokant jetzt mal sogar sagen, dann gibt es vielleicht irgendwann so etwas wie eine Infektionspflicht. Klingt jetzt einen Moment lang absurd, aber das kennen viele Eltern vom Kindergarten, wo man die Kinder zusammensteckt bei den sogenannten Kinderkrankheiten. Denn das wird auf Dauer der Normalzustand sein. Also wenn nicht, wie gesagt, jetzt irgendwelche Varianten kommen, die das Spiel dann noch einmal neu setzen, wird es so sein, und das versteht man unter einem endemischen Virus, dass es immer wieder Wellen gibt, wo man erkrankt, eben nicht so schwer, und genau dadurch wiederum den Schutz sozusagen bekommt, also eine Art Reboostering, die den Staat nicht kostet.
Gut, das ist die Zukunft, und wir müssen bis dahin, Herr Holitschek, noch beklagen, dass auch viel zu viele ältere Menschen sich bisher noch nicht haben impfen lassen. Und an dieser Quote haben wir nicht geschafft, in dem letzten Jahr etwas zu ändern. Muss man nicht irgendwann sagen, so eine Entscheidung eines älteren Menschen ist dann auch zu akzeptieren?
Naja, die Frage ist halt, wie unser Gesundheitssystem dadurch überlastet wird und wer darunter leiden muss, dass er dann kein Bett vielleicht mehr kriegt, wenn die Krankenhäuser voll sind. Deswegen diskutieren wir ja über die Impfpflicht. Und ich kann nur noch mal sagen, wir müssen diese Entscheidung jetzt fällen, auch im Hinblick auf das, was uns vielleicht in der Zukunft noch erwartet. Und wer in Berlin Führung reklamiert, der muss jetzt auch ein Gesetz vorlegen. Und das ist die neue Bundesregierung.
Da ist der politische Ball wieder bei Frau Schwesig. Frau Schwesig, ich will ganz kurz noch mal nach dem Osten fragen. Sie haben vor irgendwie einem Jahr gesagt, dass gerade bei uns in Ostdeutschland das Verhältnis zum Thema Impfen doch eher positiv ist. Hat sich auch die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern ein bisschen vertan mit der Impflust der Ostdeutschen?
Also ich habe das immer anders eingeschätzt, weil diese Einschätzung auf unseren Erfahrungen basiert. Wir haben in allen anderen Bereichen enorme Impfquoten, nahezu 99%. Wir hatten bei uns nie diese Masern-Debatte mit dem Impfen, die wir in den letzten Jahren hatten. Und deswegen sind wir immer davon ausgegangen, dass bei uns die Impfquote auch hier sehr hoch sein wird. Und mir geht es ähnlich, wie Melanie Brinkmann es vorhin auch gesagt hat, dass ich auch nicht nachvollziehen kann, warum es nicht bei diesem Thema ein höheres Vertrauen gibt, zum Beispiel in die Impfärzte, die uns ja auch sonst die Empfehlung geben. Also ich habe mir morgen Nachmittag freigeschaufelt, weil ich sehr froh bin, dass ich bei der Kinderärztin meiner Tochter den zweiten Impftermin habe, und die hat, seitdem sie auf der Welt ist, alle Impfungen gemacht. Warum soll ich jetzt nicht wieder Vertrauen?
So, und dann sind wir aber noch mal hart bei der politischen Frage. Eine Impfpflicht ankündigen, Frau Schwesig, dann aber keine Idee haben, wie man sie umsetzt. War das besonders clever von Olaf Scholz, dem Bundeskanzler?
Ich finde den Vorschlag von Olaf Scholz zu sagen, das schwierige Thema Impfpflicht mit viel Pro, aber auch viel Contra, das ist eine sehr, sehr schwierige Debatte und auch eine schwerwiegende Entscheidung. Die in die Hände des Parlaments zu geben, und weil man auch sagt, das ist auch ein Stück weit eine ethische Debatte, diese Entscheidung finde ich sehr klug. Und jetzt ist es so, dass das Parlament sich dafür auch die Zeit nimmt für die Debatte. Da kann man jetzt ungeduldig sein, aber dann sage ich mal, wer ungeduldig ist, muss dann halt selber einen Gesetzentwurf vorlegen. Oder man akzeptiert jetzt, dass es dort im Parlament diskutiert wird. Und ich persönlich fand immer, dass ethische Debatten, das ist jetzt nicht in der Sache, aber vom Format her im Vergleich wie die Sterbehilfe, eigentlich immer sogar eine Sternstunde des Parlaments. Das war eine Debatte, die mich sehr bewegt hat in Pro und Contra. Ich fand dann die Entscheidung auch eigentlich nicht richtig, aber ich habe sie akzeptiert. Und so muss es mit der Impfpflicht sein, denn wir haben doch eben selber in der Sendung auch schon gesprochen, dass das eine Debatte ist, die auch in der Bevölkerung sehr emotional geführt wird. Und insofern bin ich sehr zuversichtlich, dass das Parlament diese Debatte führt und am Ende entscheidet. Es geht eigentlich um die Kernfrage, wo ist die Freiheitseinschränkung zu rechtfertigen? Denn natürlich ist eine Impfpflicht eine Einschränkung der ganz individuellen persönlichen Freiheit, sich selbst zu entscheiden. Und auf der anderen Seite haben wir aber das Problem der großen Sorge der Belastung des Gesundheitssystems und dadurch wieder viele Einschränkungen der Freiheiten von ganz vielen Menschen. Und eine Restaurantbesitzerin sagt mir, was denn eigentlich noch? Ja. Ich bin geimpft und geboostert, mein ganzes Personal, wir halten uns an alle Regeln. Und wie viele Wellen sollen eigentlich noch kommen? Wie viele Einschränkungen auch wirtschaftlicher Natur? Wie viele Einschränkungen für Leute, die andere Erkrankungen haben? Und das ist dann alles abzuwägen. Und das ist sehr schwer.
Das ist sehr schwer. Nochmal, die Impfpflicht würde uns nicht helfen jetzt in der Omikron-Bekämpfung. Die Impfpflicht würde uns helfen, um in einem nächsten Herbst des Jahres 2022 nicht wieder in eine ähnliche Situation zu rutschen, Frau Quedbeck. Und Sie sagen uns aber, dieses Ding kommt nicht. Sie gehen davon aus, dass wir keine allgemeine Impfpflicht erleben werden?
Ja, aus zwei Gründen. Einmal, wenn man eine solche politische Wende macht, wie bei der Impfpflicht, es wurde ja ein Jahr lang versichert, es wird keine Impfpflicht geben, da haben alle drauf geschworen. So. Und dann gab es eine Wende, auch auf breiter politischer Basis. Nur wenn man eine solche politische Kehrtwende macht, dann muss man schnell um 180 Grad drehen, wie beispielsweise damals bei dem Atomausstieg. Da ist dann sofort gehandelt worden. Und jetzt zerfasert diese Debatte wieder. Und je länger wir eben von dem Ziel wegsteuern, desto unwahrscheinlicher wird es, dass man diese Impfpflicht noch bekommt. Und dann möchte ich auch noch sagen, dass ich finde, dass sich im Moment keine Partei da besonders mit Ruhm bekleckert. Ich fand die Idee auch grundsätzlich gar nicht so schlecht, es fraktionsoffen im Bundestag abzustimmen und eine breite Debatte anzulegen. Nur das Kind war von Anfang an in den Brunnen gefallen, weil nämlich gar kein Konsens hergestellt worden war, dass man eine solche fraktionsoffene Debatte überhaupt möchte. Dann hat als erstes die FDP torpediert, indem Herr Kubicki sagte, diejenigen, die eine Impfpflicht wollen, nehmen nur Rache an den anderen. Dann kam von der Union, von der CSU, Herr Pilsinger, ein konstruktiver Vorschlag. Der hat nämlich gesagt, naja, man könnte ja auch vielleicht einen Gesetzentwurf machen, nur für die über 50-Jährigen, unabhängig davon, wie sinnvoll das ist. Das war ein konstruktiver Vorschlag. Der ist dann von seinen eigenen Leuten zurückgepfiffen worden. Ja. Dann stellen sich Herr Lauterbach und Herr Scholz hin und sagen, wir wollen das unbedingt und sind aber auch nicht in der Lage, da politisch die Führung zu übernehmen. Also, und wenn eine politische Situation sich so darstellt, dann sehe ich nicht, wie man da jetzt sich noch am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen sollte.
Mhm. Herr Holitschek, der Herr Pulsinger ist zurückgepfiffen worden mit eben einem möglichen Kompromissvorschlag, dass Italien abzulesen oder an Italien abzulesen ist, nämlich mit über 50, dem Vorschlag, die über 50-Jährigen zu impfen, in eine solche Pflicht zu gehen. Könnten Sie sich jetzt mal ganz frei inhaltlich denn einer solchen Idee erwärmen, mal unabhängig davon, wie politisch klug das jetzt war, was da gelaufen ist?
Also ich bin für diese Impfpflicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie sehr differenziert ausgelegt werden kann. Ich habe selber den Vorschlag gemacht, es zum Beispiel zu befristen. Ja. Ich sage aber nochmal, das Thema muss Chefsache sein und da muss der Kanzler jetzt liefern.
So, das muss man sagen, wenn man Opposition sein möchte, dann ist der Ball nochmal bei der SPD-Politikerin Frau Schwesig. Sie dürfen jetzt gerne nochmal dagegenhalten, warum der Kanzler das nicht tut und warum wir nicht längst das haben, was Frau Quedbeck gerade vorschlug, nämlich eine echte Idee, wie man verfährt. Denn eigentlich, Mario Draghi macht's vor, der hat da keine große Debatte gehabt. Die haben jetzt festgelegt, dass es in der gesamten Arbeitswelt 2G plus gibt und dass die über 50-Jährigen eine Impfpflicht haben. Das war kein großer Prozess im Nachbarland.
Ich habe ja schon gesagt, dass es zwei Wege gibt. Entweder ein Vorschlag aus der Bundesregierung heraus oder eine fraktionsfreie sozusagen Debatte im Parlament. Und Herr Scholz hat diese Debatte im Parlament vorgeschlagen, weil es ja auch ein sehr schwieriges Thema ist. Und das habe ich jetzt alles schon erläutert. Und jetzt, wenn man sich einmal für diesen Weg entscheidet, finde ich, muss man ihn gehen. Und ich kann aber auch alle verstehen, die sagen, es muss zügig kommen. Und ich finde es jetzt gut, dass ja angekündigt worden ist, dass es zum März passieren soll. Also jetzt Orientierungsdebatte und dann Fraktionsanträge. Und was mir wichtig wäre, ist, dass eben jetzt die Vorschläge bekannt werden. Warum? Weil wir zurzeit nur die Debatte gegen eine Impfpflicht haben und die vielleicht für eine Impfpflicht sind, nicht auf Basis von konkreten bekannten Fraktionsanträgen.
Kommen. Frau Quedbeck,
Jeder, der schon mal mit dem Parlament gearbeitet hat, weiß, dass das Parlament auch empfindlich ist, wenn man erst sagt Parlamentsdebatte und jetzt kommen Regierungspolitiker und sagen, aber wir machen 1, 2, 3. Man muss, wenn man jetzt sagt, im Parlament soll es sein, auch dem Parlament diese Möglichkeit geben.
Orientierungsdebatte ist angekündigt für Ende Januar. Das klingt in meinen Ohren leider ziemlich orientierungslos.
Ja, das ist dann die nächste Sitzungswoche und dann kommt erstmal eine lange Pause, weil nämlich der Bundestag beschlossen hat, dass man wegen Karneval dann keine weitere Sitzungswoche machen kann. So, alle anderen müssen in dieser Pandemie weiter dafür sorgen, dass man irgendwie den Kopf über Wasser hält. Der Bundestag sagt, nein, es ist Karneval, wir machen keine weitere.
Welchen Karneval?
Ja, wegen Karneval. Es ist im Februar tatsächlich nur eine Sitzungswoche vorgesehen. Ja. Und dann ist man ganz schnell, bei Ende März, wo man frühestens entscheiden kann, wenn man denn überhaupt die Mehrheiten zusammenbekommt. Das ist ja klar, das gehört Frau Schwesig auch zu der Wahrheit dazu. Die Ampelregierung hat keine eigene Mehrheit für eine Impfpflicht und braucht natürlich auch diese fraktionsoffene Debatte, um überhaupt eine Mehrheit zu bekommen.
Um für einen möglichen Vorschlag dann eine Mehrheit zu bekommen. Wir machen hier leider einen Punkt. Das ist Zukunftsmusik. Wir werden sehen, ob es so kommt, wie Frau Quadbeck sagt, und sind dankbar für dieses Gespräch heute Abend, dankbar für die Gäste, die hier versammelt waren. Und wir geben sofort zu Markus Lanz, der bei der Thematik bleiben wird und unter anderem Professor Dirk Brockmann zu Gast hat, Ralf Stegner auch. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, in einer Woche wieder, in 7 Tagen. Nochmal ganz herzlichen Dank in alle Richtungen. Bleiben Sie heiter und bleiben Sie gesund. Merci bien, bis nächsten Donnerstag. Tschüss.